SWR 2 Forum.
Konkurs durch Corona, was hilft Wirtschaft und Finanzen? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Der Virus hat nicht nur gesundheitliche Folgen, sondern auch existenzielle. Pandemie und Rezession sind zwei Seiten einer Medaille. Und es fällt schwer, die vielen Kollateralschäden zu zählen, die im Zuge des Infektionsschutzes entstehen. Sie haben das ja eben selber in den Nachrichten gehört und das waren nur die 17 Uhr Nachrichten. Ob Global Player oder Kleinunternehmer, betroffen ist jeder. Die Aktiendepots von Kleinsparern schmelzen genauso dahin wie die Liquiditätsreserven von DAX-Unternehmen. Dabei hat Corona noch längst nicht seinen Höhepunkt erreicht. Wenn die Wirtschaften Europas, der USA, Asiens und Lateinamerikas die volle Wucht der Pandemie spüren, wird es wahrscheinlich auch in Deutschland noch schwerer werden. Wir diskutieren wieder einmal im SWR2-Forum über Corona. Und es sind dabei Professor Dr. Michael Grömmeling vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, Jan Stoffel, er ist der Finanzexperte der Stiftung Warentest in Berlin, und Alfred Schmidt, SWR-Hauptstadtkorrespondent in Berlin. Gestern also hat der Bundestag beschlossen, 156 Milliarden Euro zusätzliche Schulden zu machen wegen Corona. Im Saal herrschte eine ungewohnte Leere und eine ungewohnte Einigkeit. Herr Schmidt als Korrespondent, wie erleben Sie denn dieser Tage den politischen Betrieb?
Ja, der Alltag hat sich im Grunde zu einem großen Teil ins Netz verlagert. Es gibt virtuelle Pressekonferenzen. Es ist töpfchenweise weniger geworden mit der körperlichen Präsenz bei den Pressekonferenzen. Vieles findet telefonisch statt. Auch Interviews, Telefonkonferenzen sind die Regel. Selbst im Hauptstadtstudio selber ist alles geteilt in zwei Teams, die sich gegenseitig nicht treffen sollen. Wir wechseln im 14-Tages-Rhythmus, damit da auch gesichert ist, dass immer ein sendefähiges Team da ist. Es ist aber auch beim Regierungs- und Oppositionshandeln, finde ich, ein Rollenwechsel zu beobachten. Also seit Wochen erleben wir die Regierung, dass sie macht und die Opposition applaudiert. Mal schauen, wie lange das so bleibt. Wahrscheinlich besser nicht für immer, weil es ja auch verfassungsrechtlich schwierig ist, wie ich finde. Insgesamt finde ich aber, dass die Regierung vieles richtig macht. Es ist jetzt eben die Stunde der Exekutive. Die Opposition hat nicht viel zu sagen. Aber wenn ich sehe, dass auch einzelne Minister jetzt plötzlich eigene Exekutivbefugnisse bekommen, habe ich schon so Zweifel. Es ist krisenbedingt in Ordnung, im Moment so zu handeln. Manche sogar geboten. Aber allen muss klar sein, das kann nicht auf Dauer sein.
Herr Stoffel von der Stiftung Warentest, Ihnen liegen ja qua Beruf die Sorgen der Sparer und Kleinanleger am Herzen. Die Amerikaner legen ein Paket von 2 Billionen Dollar drauf, um die Wirtschaft zu stützen. Daraufhin gingen die Börsen, die bislang nach unten rasten, wie ein Jojo wieder nach oben. Gibt es in diesen Zeiten eigentlich noch irgendwelche Erfahrungen in Finanzfragen, die uns in diesen Tagen dann auch Rat und Orientierung geben könnten?
Nein, leider nicht. Das ist ja das Neue an dieser Krise. In der Finanzkrise hatte man das auch schon gesehen, 2008, 2009. Das hier ist auch wieder völlig neu. Es gibt keine historischen Vergleiche, auf die man zurückgreifen kann. Es ist noch nie passiert, dass die Industrie, Vertrieb, Einzelhandel, Luftfahrt, Gaststätten, Hotellerie, dass die innerhalb kürzester Zeit so abgewürgt wurden. Das macht alle Prognosen ausgesprochen schwer. Man kann nicht auf Erfahrung zurückgreifen.
Herr Grömmeling, Sie haben sich beim IW Köln ja frühzeitig mit China und den Auswirkungen von Corona beschäftigt. Zuerst war China das Epizentrum der Pandemie, dann Europa, nun sind es die USA. Und überall werden die Volkswirtschaften runtergefahren. Ist das globale Wirtschaftssystem, so wie es sich in gut einem halben Jahrhundert entwickelt hat, nach wenigen Wochen Corona-Geschichte?
Nein, ich glaube nicht. Man darf die Zuversicht nicht aufgeben, dass es auch wieder zu einer Erholung kommt. Wir erleben derzeit den perfekten Sturm. Das hätte keiner für möglich gehalten, dass im Prinzip eine Virusepidemie sich zu einem globalen Flächenbrand auswachsen kann. Dass wir das gesundheitstechnisch teilweise schwer in den Griff bekommen. Aber wir gehen davon aus, dass es ein vorübergehendes, ernstes, sehr ernstes Problem sein wird. Und was wir im Gegensatz zu anderen Krisen nicht verlieren, sind im Prinzip das Wissen und Produktionskapazitäten. Ich hatte heute Morgen erst mit einem Kollegen diskutiert, was ist der Unterschied zwischen dem, was sich derzeit entlädt, und was ist der Unterschied zwischen einer Strukturkrise? In einer Strukturkrise kommen Geschäftsmodelle komplett auf den Prüfstand. Durch neue Technologien, durch vieles andere mehr. Das mag jetzt erstmal ein schwacher Trost sein für viele Unternehmen, die tatsächlich die nackte Existenzangst vor Augen sehen. Aber wir können darauf hoffen, dass wir nicht strukturell unter Druck kommen, sondern dass wir ein vorübergehendes, ernstes Problem haben und dass es irgendwann möglicherweise auch in der zweiten Jahreshälfte dieses Jahres, wenn es nicht zu einer zweiten Welle kommt, dass wir mit neuem wirtschaftlichen Schwung auch wieder loslegen können.
Die Bundesregierung macht jetzt 156 Milliarden Euro locker. Man kann sich Zahlen sehr, sehr schlecht vorstellen, vor allem wenn sie groß sind. Eine Milliarde, eine Billion, wo ist da der Unterschied? Im Gefühl eines normalen Menschen ist das beides unvorstellbar viel. Aber stellen Sie sich mal vor, jeder Einwohner von Berlin erhält 43.000 Euro oder jeder Einwohner von Baden-Baden 2,8 Millionen. Das entspricht in etwa 156 Milliarden Euro. Herr Schmidt, wo kommt das ganze Geld her?
Ja, das kommt aus dem Nachtragshaushalt. Das sind im Grunde neue Schulden. Und diese 156 Milliarden klingen tatsächlich nach viel, wenn man sich überlegt, dass es fast so viel ist wie ein halber Jahreshaushalt der Bundesrepublik. Der liegt ja im Moment so bei 370, 380 Milliarden Euro. Was ich aber hilfreicher finde im Vergleich, um sich's klar zu machen, ist, dass es von der Gesamtverschuldung her natürlich jetzt schon Rechnungen gibt, wo Leute sagen, Moment mal, das sind ja lediglich von 60% auf 65% der Wirtschaftsleistung in der Gesamtverschuldung. Klar, da kommen noch die Schulden drauf, die die Länder machen werden. Allein Nordrhein-Westfalen plant ja 40 Milliarden extra auszugeben. Aber insgesamt finde ich es nicht so alarmierend, wenn man sich überlegt, dass wir schon bei 80% und mehr waren in der Finanzkrise 2008 und 2009. Was ich mir manchmal vom Bundesfinanzminister Scholz wünschen würde, der insgesamt ja wirklich einen guten Job macht, wie alle mit Recht sagen, er sollte nicht so sehr darauf pochen, dass es viel damit zu tun hatte, dass Deutschland so tolle Haushaltspolitik gemacht hat in den vergangenen Jahren. Ein Teil dieser Schuldenstände, die vergleichsweise niedrig sind, sind doch auch damit erkauft, dass andere Partnerländer in der Eurozone Nachteile hatten durch die Null- und Negativzinspolitik. Also wir stehen im Vergleich relativ gut da in Deutschland, aber das ist auch dem Umstand geschuldet, dass es manchen Partnerländern dafür auch nicht so gut geht.
Wir haben ja schon einstiegs gesagt, es ist die Stunde der Exekutive. Man hat den Eindruck, die Frage geht jetzt an Sie, Herr Grömmling, weil Sie ja die Wirtschaftsvertreter besonders gut kennen, dass im Augenblick deutsche Politiker fantastische Manager sind, die alles richtig machen und den Laden voll im Griff haben. Ist das eine Suggestion?
Nun, ich glaube, die Politiker treten nicht mit diesem Anspruch an. Das kann man, glaube ich, deutlich verspüren. Und viele nehmen das auch tatsächlich in den Mund und sprechen auch von außergewöhnlichen Zeiten. Wir müssen Entscheidungen treffen. Das gilt für die Unternehmenslandschaft, das gilt auch für Politiker unter hoher Unsicherheit. Wir haben ja nicht mal von der Medizin her, von den Virologen her, in irgendeiner Weise Klarheit, mit was haben wir es eigentlich genau zu tun, wie lange werden die menschlichen, gesellschaftlichen Beeinträchtigungen durch die Ausbreitung des Virus sein, wie breitet sich das Virus aus. Also vor diesem Hintergrund hier politische und auch ökonomische Entscheidungen zu treffen, ist unwahrscheinlich schwierig. Und ich glaube, da sollte man Respekt vor allen haben, die sich in dieser Zeit dann tatsächlich auch später für diese Entscheidungen rechtfertigen müssen.
Wir fragen uns ja alle, wie geht's jetzt weiter? Und wir haben da verschiedene Worte, mit denen wir das wie geht's jetzt weiter beschreiben. Das Wort Prognose, Szenario, Prophezeiung, Vision. Und das alles hängt mit der Hoffnung zusammen, dass wir die Corona-Krise irgendwie in den Griff bekommen. Jetzt gibt es Szenarien. Das IFO-Institut sagt, bis zu 20% könnte das Bruttoinlandsprodukt einbrechen. Beim IW Köln rechnet man mit -5%, wenn das Ganze bis April dauert, -10% bis Ende Juni. Wie belastbar sind solche Prognosen oder Szenarien oder wie soll ich es nennen?
Ich gehe mal davon aus, dass die Frage an mich adressiert war, ja. Herr Ihm. Ja, also was uns derzeit, was mir persönlich, und ich denke, da spreche ich auch für eine Reihe von Kollegen, was uns unmöglich erscheint, ist in der jetzigen Zeit eine Prognose abzugeben. Was wir machen, was wir auch bei uns im Hause machen, ist das Durchspielen von Szenarien. Da setzen Sie mehr oder weniger Rahmenbedingungen und loten aus, über welche Möglichkeitsräume wir am Ende des Tages sprechen können. Und dann kommen solche Zahlen zustande wie bei uns. Wir stecken derzeit den Belastungsrahmen für Deutschland mit einem Wachstumseinbruch auf das Gesamtjahr gerechnet in der Größenordnung von -5 bis -10. andere Kollegen gehen unter bei der Setzung von weit extremeren Bedingungen. Das muss man auch immer wieder mit im Blick haben, welche extremen Annahmen einer solchen Projektion zugrunde liegt, kommen natürlich zu ganz, ganz schwereren Belastungen. Aber nochmal am Ende des Tages, es geht hier nicht um Wissen. Es geht hier um Annahmen. Es geht hier um Bedingungen, die haben etwas damit zu tun, was uns Virologen sagen über die Ausbreitung des Risikos. Das sind Setzungen hinsichtlich dessen, wie stark die wirtschaftlichen Möglichkeiten in den nächsten Wochen, möglicherweise Monaten eingeschränkt werden können. Und hier ringen wir um Orientierung. Wir befragen natürlich auch Unternehmen und sehen, dass das Fieber in der Wirtschaft steigt. Wir haben in den letzten 3 Wochen Unternehmen in Deutschland befragt und sehen von Woche zu Woche, wie die Belastungen ansteigen. Wir sehen derzeit, dass jetzt schon 2/3 der Unternehmen stark von den eingeschränkten Zulieferungen, von den eingeschränkten Geschäftsmöglichkeiten, von fehlenden Mitarbeitern beeinträchtigt werden. Also das wird sich auch noch aufbauen. Und hier müssen wir im Prinzip auf Sicht steuern. Hier müssen wir unsere Szenarien, unsere Projektionen immer wieder anpassen an den nächsten neuen Wissensstand. Und ich muss Ihnen ehrlich zugeben, in den letzten Wochen wurde ich des Öfteren rechts, links, von oben und von unten überholt.
Herr Stoffel, was machen Sie mit solchen Szenarien, Projektionen, Prognosen, wenn Sie jetzt konkreten, einfachen Kleinanlegern und Sparern einen Rat geben müssen, bleib auf deinem Aktiendepot sitzen, es ist zwar weniger wert, aber gerate nicht in Panik oder kauf jetzt mal ein bisschen, es ist gerade billig. Was machen Sie mit solchen Aussagen, wo selbst die Experten sagen, so ganz genau wissen wir es nicht?
Wer das langfristig geplant hat, seine Geldanlage, der Beziehung geben wir ja die meisten Tipps, weniger für die kurzfristigen Spekulanten. Also wer das langfristig plant und angeht, da gestaltet sich das ausgesprochen einfach. Denn wer langfristig Geld anlegt, die älteren Zuhörer wissen das natürlich, der weiß, es gibt Krisen. Das kann Virus sein, Finanzkrise, normaler Zyklus, der zu einer Krise führt. Das ist bekannt, das wird einfach eingeplant und die Strategie ist aussitzen. Nichts tun und aussitzen. Manche versuchen zu timen, das heißt rechtzeitig Aktien zu verkaufen, bevor der Einbruch kommt und nachher wieder einzusteigen. Das ist aber sehr, 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 sehr schwer. Das schaffen Profi-Anleger kaum. Das raten wir den Privatanlegern auch nicht. Das heißt, ruhig bleiben. Dann gibt es natürlich noch die, die vielleicht nicht voll investiert waren in Aktien, die möchten die Gunst der Stunde nutzen. Die sind spekulativer unterwegs, die warten jetzt auf den richtigen Augenblick einzusteigen. Das können wir denen natürlich auch nicht genau sagen, ob es jetzt der Fall sein wird, in einer Woche, in 2 Wochen, wie viel müssen die Aktienstände gefallen sein, jetzt so um die 25% oder gehen die noch bis minus 40% herunter. Dazu gibt es auch verschiedene Annahmen, Meinungen, ganz genau weiß man es nicht.
Kann man auch nicht wissen, weil wir ja so eine Krise, eine solche globale Krise noch nie hatten, wo ganze Volkswirtschaften, eigentlich fast alle wirklich wichtigen Volkswirtschaften, auf Vollbremsung gehen. Mit 200 Sachen sind sie vielleicht noch gerade unterwegs gewesen und jetzt plötzlich stehen sie alle auf der Bremse. Es gibt kein Drehbuch, sagt auch Finanzminister Scholz. Kann man trotzdem aus dem, was man wissen kann, irgendetwas herauslesen, wie es nach der Krise weitergeht oder wie wir überhaupt aus dieser Krise wieder herauskommen? Hat da irgendjemand eine Idee? Das ist eine offene Frage jetzt in die Runde.
Ein Ausstiegsszenario? Ich glaube, die politisch Verantwortlichen, ich würde mal sagen, aus Regierungsviertelperspektive gucken sich die politisch Verantwortlichen zurzeit sehr genau an, was erstmal mit den Fallzahlen ist, weil ich glaube, ihr hauptsächliches Ziel ist im Moment, ja, sagen wir mal 2 Sachen. Einmal das gesellschaftliche Leben in Deutschland auf sehr, sehr kleiner Flamme weiterlaufen zu lassen und gleichzeitig einfach das Gesundheitssystem vor einem Zusammenbruch zu schützen und gleichzeitig natürlich auch einfach die gesundheitlich Schwachen in der Gesellschaft, von denen wir alle wissen, wer das sind, also ältere Menschen mit Vorerkrankungen und so weiter. Und auch generell einen Zustand zu verhindern, dass man nicht mehr sagen kann, es kriegen alle die egal gleich gute gesundheitliche Betreuung. Ich glaube, wenn die Phase erreicht sein wird, in dem Moment gehen ja alle von so einem Zeitrahmen von 2 bis 3 Wochen auf, wird es schwierig, aber machbar sein, im Grunde schubweise das Leben wieder anzuschubsen, Züge wieder fahren zu lassen, in höherer Zahl, dann auch Läden wieder öffnen zu lassen, möglicherweise auch Versammlungen wieder stattfinden zu lassen. Die Frage ist dann, wie schützen wir uns individuell? Der gute Faktor, würde ich mal sagen, ist, bis dahin haben wir alle gelernt, dass wir vorsichtig sein müssen. Was aber nicht kalkulierbar ist, ob man dann nicht möglicherweise eine zweite Welle bekommt. Das ist selten der Fall, dass so gesundheitliche Fakten einfach politisches und staatliches Handeln diktieren. Aber immerhin funktioniert ja das meiste. Alle machen mit. Aber natürlich ist jetzt immer stärker die Frage, wie kommt man da wieder raus? Und auch jetzt seit dieser Woche speziell diskutiert, sind nicht die möglichen Schäden, die man an einer Volkswirtschaft ja auch anrichten kann durch diese Vollbremsung, möglicherweise höher als dasjenige, was man schützen und bewahren kann dadurch? Ich habe keine Antwort darauf. Ich finde es nur gut, dass im Moment jetzt endlich alle mitmachen zu scheinen.
Ja, vielleicht jetzt aus makroökonomischer Perspektive, auch mit Blick auf die Maßnahmen, die man eingesetzt hat. Wir können die Krise so schnell wie möglich hinter uns lassen, je besser wir aus der Krise rauskommen. Ich weiß, das hört sich jetzt sehr trivial und platt an. Aber um was es geht, ist ja zunächst mal über Kurzarbeit, die Menschen in den Betrieben zu halten. Und wenn uns das größtmöglich gelingt, wie damals 2009. 2009 ist die Kurzarbeit, hatte in der Spitze ein Volumen von 1,5 Millionen Menschen. Aber die Menschen waren, sobald sich die Erholung abzeichnete, waren die Menschen zurück in ihren Betrieben. Sie waren in den Betrieben eingearbeitet und konnten sofort wieder loslegen. Und ich glaube, das ist dieser große Charme der Kurzarbeit, dass es uns gelingt, dann auch wieder schnell bei Fuß zu stehen. Mit den Liquiditätshilfen soll auch verhindert werden, dass jetzt eine Reihe von tollen Betrieben, also Betrieben, die es wirklich nicht verdient haben, aufgrund des abrupten Wegbrechens des Geschäftes, dass diese Betriebe letztlich kaputt gehen. Über die Liquiditätshilfen versucht man letztlich Unternehmen im Markt zu halten, dass wenn letztlich die Schleusen wieder geöffnet werden, die Menschen wieder zur Arbeit können, wir wieder ein Stück weit in die Normalität zurückkommen, so wie das Herr Schmidt auch gerade eben dargestellt hat, dass die Unternehmen Gewehr bei Fuß stehen und wir loslegen können. Also ich glaube, das sind die wichtigen wirtschaftspolitischen Weichenstellungen, die man jetzt vornehmen muss, die man auch vorgenommen hat, Menschen so lange wie möglich in den Betrieben zu halten, über Kurzarbeit und Unternehmen über Liquiditätshilfe, über Kreditbürgschaften und vieles andere mehr. Was vielleicht noch kommen muss, Betriebe am Überleben zu halten. Und wenn uns das gelingt, dann können wir möglicherweise auch wieder relativ schnell durchstarten. Es wird insbesondere im Bereich der Industrie eine Weile dauern, bis die Wertschöpfungsketten wieder funktionieren. Ja, das Herunterfahren einer Volkswirtschaft geht schnell. Insbesondere im Industriebereich kann es schnell gehen, aber das Anspringen insbesondere von Wertschöpfungsketten, die sehr dicht sind, die sehr viele Verästelungen aufweisen, hier das wieder gut ins Laufen zu kommen, das wird auch seine Zeit brauchen. Aber das steht und fällt damit, inwieweit wir die Fachkräfte in den Unternehmen halten und inwieweit die Unternehmen großflächig weiter existieren. Und wenn uns das gelingt, nochmal, dann können wir auch relativ schnell und gut wieder durchstarten.
Darf es dabei auch ein bisschen ungerecht zugehen? Also einem Betrieb zu helfen mag ja möglich sein, aber ich denke jetzt gerade zum Beispiel an den Fall der Erntehelfer, die jetzt nicht mehr nach Deutschland einreisen dürfen. Das bedeutet, es gibt in diesem Jahr wahrscheinlich auch keinen Spargel mehr oder wenn, nur ganz wenigen zu sehr hohen Preisen. Und ob es dann im nächsten Jahr noch Spargel gibt, wissen wir auch nicht, weil die Jungpflanzen müssen ja gesetzt werden und möglicherweise ist der Spargelbauer dann pleite. Dann gibt es im übernächsten Jahr wieder Spargel, wenn irgendein Investor den pleitegegangenen Spargelbauern aufgekauft hat. So denken ja viele Leute, die sehen ihren eigenen Beruf, ihre eigene Existenz und die sagen, schön und gut, da wird ein Betrieb gerettet, aber was hilft's mir?
Also das Ziel ist ja, dass wir viele Betriebe retten und jetzt nicht spezifisch gezielt Betriebe retten. Das ist ja das, was oftmals im Gefolge von Strukturpolitik oder Industriepolitik betrieben wird, wo ich gezielt irgendwelche Rosinen mir rauspicke und der Meinung bin von staatlicher Seite, das ist es wert, diese Unternehmen zu stabilisieren. Nein, es darf jetzt nicht diskriminiert werden, was ist ein gutes Unternehmen, was ist ein schlechtes Unternehmen, wer hat es verdient, wer hat es weniger verdient. Wir haben eine großflächige Krise, die nicht wie im Jahr 2009 nur bestimmte Sektoren trifft, sondern wir haben einen Flächenbrand. Und entsprechend müssen wir da auch mit großem Löschwasser ran. Und das Ziel muss sein, möglichst viele Unternehmen zu stabilisieren. Und das gilt für kleine Unternehmen, für mittelgroße Unternehmen und für große Unternehmen.
Das ist das hehre Ziel, Herr Grömmling. Aber meine Frage war ja, gelingt das auch und gelingt das in gerechter Weise? Was meinen die anderen beiden, Herr Stoffel?
Also es ist natürlich wünschenswert, dass es gerecht gelingt. Ob es gelingen wird, weiß ich nicht. Das, was ich bis jetzt sehe, ist, dass relativ diskriminierungsfrei die große Gießkanne geplant ist, was in dem Sinne erst einmal gerecht ist. Aber es gibt natürlich, ich sage mal, Geschäftsmodelle, die besonders empfindlich sind. Wenn wir beim Spargelbauern bleiben, dann nützt ihm vielleicht 3-monatige Unterstützung finanzieller Art nichts, weil er über Erntezyklen denkt, die sehr viel länger sind. Ich hoffe, dass die Politik darauf auch Antworten findet. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass aufgrund eines Virus, dieser Pandemie, bestimmte Bereiche zurückbleiben, dass denen nicht genug geholfen wird. Wäre in der aktuellen Situation, glaube ich, sehr schlecht auch, wie das dann bei den Menschen ankommt.
Wenn ich ja, an der Stelle eingrätschen darf, aber es geht auch hier nicht um Gerechtigkeit. Es geht auch dann am Ende des Tages auch um Effizienz. Wie effizient sind wir in der Lage, Mittel einzusetzen? Wie effizient erreichen wir den Spargelbauer und den ein oder anderen Betrieb? Aber wir dürfen doch jetzt in der jetzigen Situation keine Gerechtigkeitsdiskussion anführen, was ist fair und unfair. Vielleicht haben wir da eine unterschiedliche Vorstellung vom Begriff Gerechtigkeit, aber darum geht es momentan nicht. Es geht darum, dass wir diejenigen, die es brauchen, erreichen.
Herr Schmidt.
Und das ist eine Frage, ja, das stimmt, da würde ich zustimmen. Andererseits ist es ja auch so, dass zum Beispiel die Notkredite in der Größenordnung von 50 Milliarden Euro, die zur Verfügung gestellt werden, für Klein- und Kleinstselbstständige ganz wichtig sind. Viele haben gesagt, das sind Leute, die kaum Rücklagen haben, die eine ganz kurze Spanne haben, in denen die wirklich innerhalb von nicht Wochen, sondern Tagen pleite gehen können, wenn der Staat sich nicht um sie kümmert. Aus meiner Sicht hätte man da noch unbürokratischer und schneller helfen können. Es gab ja sogar mal den Vorschlag, dass man schlicht einfach den Leuten 3 Monate lang dasjenige Geld weiterzahlt, was sie im letzten halben Jahr im Durchschnitt im Monat verdient haben. Das mag für manche nach einem sozialistischen Kollektiv klingen. Ich fand das ganz reizvoll als Gedanke, denn es ist ja eigentlich nicht einzusehen, warum beamtete Menschen oder Pensionsempfänger einfach das Geld weiterbekommen und Leute, die das Pech haben, jetzt in einer solchen Krise diesen Ausmaßes, vielleicht freischaffende Künstlerin zu sein oder Kleinstunternehmer mit einer Bude, dass die dann so ins Hintertreffen geraten. Klar, es ist gut und richtig, sich nicht im Krisenfall, wo man mit großer Linie arbeiten muss, Einzelschicksale innerhalb von Stunden und Tagen vorzunehmen, aber die Gerechtigkeitsfrage wird sich sehr schnell stellen und da muss die Politik antworten. Im Moment sind ja die Beteiligten, Minister Altmaier und Scholz, noch sehr gut darin, auch erstmal Sicherheit zu verkörpern, auch zu signalisieren, wir helfen, wir machen, wir sind da für euch, wir lassen euch nicht im Regen stehen. Das ist alles würdig und recht, aber es wird sehr schnell sehr kleinteilig werden und zwar schon innerhalb von Wochen.
Im SWR2-Forum sprechen wir zum Thema Konkurs durch Corona, was hilft Wirtschaft und Finanzen, mit Alfred Schmidt vom ARD Hauptstadtstudio, unser Korrespondent in Berlin, Jan Stoffel, Finanzexperte der Stiftung Warentest und Professor Michael Grömmling vom IW Köln. Und vielleicht nochmal so ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Eingeladen waren ursprünglich auch 2 Damen. Die eine im Homeoffice hat dann gesagt, sorry, aber da sind jetzt 3 Kinder, ich kann an einer solchen Sendung nicht teilnehmen. Die andere sagte kurzfristig ab und sagte dies mit der Begründung, die Pflegekraft ihrer Mutter sei schwuppdiwupp nach Polen zurückgereist. Jetzt sei erstmal die Mutter wichtiger als die Weltwirtschaft. So sieht also auch eine SWR2-Sendung aus, wenn sie vom Homeoffice aus gefahren wird. Aber wenden wir uns wieder lieber dem Großen und Ganzen zu. Corona trifft ja auf eine Volkswirtschaft im Umbruch, jedenfalls hier in Deutschland. Die Autoindustrie, unsere wichtige Säule, stand und steht vor einem epochalen Wandel vom Verbrennermotor zur E-Mobilität. Die Innovationen für Digitalisierung kommen heute aus den USA und aus Asien. Also trifft Corona ein ohnehin angeschlagenes Deutschland doppelt so hart? Herr Grömmling?
Also das ist in der Tat etwas Beängstigendes. Und zwar, als wir ziehen ja immer 2009, die Krise 2009 als ein Vergleichsmuster heran, was meiner Meinung nach in der einen oder anderen Sache helfen mag, aber nicht immer. Aber da sind wir tatsächlich aus einem auf Hochtouren laufenden Geschäftsmodell in eine Krise reingelaufen. Für das ein oder andere Unternehmen war das damals vielleicht sogar ganz gut, Luft zu schnappen. Und die Situation sehen wir nicht. Wir sehen, dass sich die deutsche Industrie seit mindestens anderthalb Jahren in einer Krise befindet. Da hatte man zum Jahreswechsel 2019, 2020 die zarte Hoffnung, dass der ein oder andere Indikator ins Positive dreht und wir möglicherweise so im Frühjahr 2020 die Talsohle durchschreiten und dann wieder in eine günstige Situation hineinlaufen. Ja, das war das Konjunkturmuster, mit dem wir uns noch zum Jahresanfang beschäftigt haben. Aber auch kommend aus einer doch deutlichen Industrierezession, und Sie hatten das angesprochen, eine Industrierezession, wo es gar nicht so klar war, über was reden wir. Reden wir da über das Auslaufen eines Zykluses, das heißt über ein normales Konjunkturphänomen, oder reden wir am Ende des Tages über eine ernste Strukturkrise, wo Geschäftsmodelle auf den Prüfstand kommen, wie wir das teilweise in Teilen der Automobilindustrie vermuten. Ich möchte mich an der Stelle auch nicht festlegen. Zurückkommend auf das, was ich eingangs gesagt habe. Für mich ist diese Art von Strukturkrise erheblich gefährlicher als jetzt möglicherweise diese Pandemie, wenn wohlgemerkt diese Pandemie ein zeitlich begrenztes eine starke zeitlich begrenzte Belastung sein wird. Und zurückkommt auf Ihre Eingangsfrage, Herr Ihm, das mag in der Tat nochmal den Dampf im Kessel erheblich verstärken, wenn jetzt strukturelle Anpassungslasten infolge von neuen Energiekonzepten, Mobilitätskonzepten, infolge der Digitalisierung mit einer derartigen Sonderbelastung zusammenprallen.
Aber die Banken, die in der Finanzkrise so sehr im Zentrum standen, die sind im Augenblick aus dem Feuer raus, Herr Stoffel.
Naja, das muss man mal schauen. Die Banken haben ja auch Kredite vergeben an Unternehmen, denen es jetzt vielleicht nicht so gut geht, die im Moment auf Staatshilfen, Unterstützungspakete hoffen. Das wird ein Teil des Schocks wahrscheinlich abmildern. Das ist ja das Ziel, dass die Banken dadurch nicht auch noch mit hineingerissen werden. Aber es ist ganz klar, dass auch der Bankensektor unter Stress ist oder noch unter Stress kommen wird, wenn es der Wirtschaft weiter schlecht gehen wird. Aber wie gesagt, auch an dem Punkt versucht die Regierung, die Unternehmen zu stützen, um die Kettenreaktion nicht weiterlaufen zu lassen.
Reicht das aus, was die Politik macht, um den Bankensektor zu schützen, Herr Schmidt?
Naja, also ich glaube, was einem eher Hoffnung geben kann, ist, dass tatsächlich sowas Ähnliches, was ja die Autoindustrie in der Krise von 08, 09 gerettet hat, nämlich die starke internationale Nachfrage ein stabilisierender Faktor ist. Wenn man jetzt nach China schaut, die uns im Grunde 2 Monate voraus sind, da fahren die Systeme langsam wieder hoch. Also wenn man mit unseren Korrespondenten in Shanghai und Peking telefoniert, die sagen sich, ich traue mich ja kaum es zu sagen, aber hier herrscht so langsam wieder der Ansatz von Normalität. Das muss einem ja Hoffnung geben. Und das ist ja im Grunde das, was der deutschen Konjunktur geholfen hat, im Jahr 2010 zwischen Ostern und Pfingsten so eine Art perfektes V hinzulegen. Das heißt, es ging steil nach unten und dann deutlich nach oben. Und wir hatten ja einen jahrelang anhaltenden Boom. Allein Baden-Württemberg hatte 20% Einbruch bei der Wirtschaftsleistung 2009. Das hat man schon fast wieder vergessen. Also vieles kann da nachgeholt werden. Aufs Ganze sicherlich viel. Klar, der Restaurantbesuch, der Café, Clubbesuch und so, das sind Konsumausgaben, die wahrscheinlich nicht zurückkommen, die auch nicht nachgeholt werden, erfahrungsgemäß nach Krisen. Aber insgesamt gibt es doch eine große Chance, dass die deutsche Volkswirtschaft und generell die Eurozone sich davon auch diesmal, so schlimm es jetzt noch aussehen mag, erholt.
Sie kommen ja gerade wieder aus Hongkong und haben dort beobachten können, wie Hongkong sich gegen Corona stemmt. Die machen einiges offenbar besser als wir.
Ja, also wenn man eines von Hongkong lernen kann, dann ist es Disziplin und auch sowas wie Gemeinsinn. Also als ich vor 6 Wochen noch da war, ich bin am 2. Februar zurückgekommen, haben wirklich gefühlt noch 90% der Menschen auf allen Straßen Masken auf dem Gesicht gehabt. Es ist ja auch eine Geste gegenüber anderen, dass für den Fall, dass man schon infektiös ist, andere nicht gefährden will. Die U-Bahn war voll mit Putzkolonnen. Alle ließen überall die Handläufe, diese Gummihandläufe der Rolltreppen durch Wischlappen mit Desinfektionsmittel durchlaufen. Also die Nudelbar, in der die Leute ihre Mittagspause verbringen, da hat im Grunde das Personal den Boden nonstop gewischt und eigentlich nur Pause gemacht, um die Tische abzuspritzen in Desinfektion. Also es ist schon eine sehr effiziente Organisation in Hongkong. Die haben 450 bekannte Fälle in einer Stadt von 7,5 Millionen Einwohnern. Da träumen hier etliche Standorte davon. Keiner hätte gedacht, dass es in wenigen Wochen hier so alarmierend werden kann. Man kann aber auch lernen, was man vielleicht nicht machen soll, weil was man von hier nicht so sieht, ist eine Diskussion um Schuldzuweisungen. Da gibt es den alten Konflikt mit Festland China. Also ich denke auch, das sollte man nicht nachahmen, weil es sicherlich da kein schuldhaftes Verhalten an manchen Stellen gab. Sicherlich kann man viel diskutieren über die Informationspolitik von Peking. Aber insgesamt, glaube ich, kann man von Hongkong lernen, dass Besonnenheit und Rücksichtnahme und ja, vielleicht auch ein Zurückstellen für eine Zeit zumindest von Individualinteressen sich auszahlt, wenn man an die gesamte Gesellschaft denkt.
Können wir von China lernen, wie eine Volkswirtschaft wieder anspringt? Herr Grömmling?
Ja, das wird sich aber erst noch beweisen müssen, wie stark die chinesische Volkswirtschaft anspringt. Also ich traue auch unseren Unternehmen an der Stelle zu, dass wir das schnell wieder hinbekommen. Nochmal, ich wiederhole mich an der Stelle. Das hängt davon ab, wie es uns jetzt gelingt, die Menschen in den Unternehmen zu halten und letztlich die Unternehmen dann auch am Überleben zu sichern. Insbesondere die Unternehmen, die sehr wichtig für die vielfältigen Wertschöpfungsketten sind. Aber ich glaube schon, dass wir da erfahrenes Personal am Start haben, das dann auch letztlich hier aus dieser Krise wieder rauskommt. Wir haben auch von 2009 einiges an Krisenerfahrung mitgenommen. Das wird dem ein oder anderen Unternehmen bestimmt auch helfen, hier wieder bei einem Aufschwung gut mit dabei zu sein.
Welche Rolle spielen eigentlich die USA jetzt in der Corona-Krise? Sie haben die stärkste Volkswirtschaft, die ganze Welt ist irgendwie von Ihnen abhängig, aber Sie haben auch eines der schlechtesten Gesundheitssysteme, weil Gesundheit ist dort traditionell Privatangelegenheit und das ist für die Seuchenbekämpfung eine eher sehr schlechte Ausgangslage. Welches Szenario erwartet denn das IW Köln von den USA?
Also wir tun uns sehr schwer, das eigene Land Deutschland zu prognostizieren und nehmen davon Abstand und sind auch überrascht, wie schnell das amerikanische Wirtschaftssystem letztlich auch mehr und mehr lahmgelegt wird. Und Amerika ist mit China sind das sehr wichtige Einzelhandelspartner, aber wir dürfen nicht übersehen, dass ein Großteil unsere Exporte nach wie vor nach Europa gehen. Und das macht mir natürlich auch Sorgen, wie schnell und wie stark Länder wie Spanien, Italien, Frankreich betroffen wurden. Das sind sehr wichtige Handelspartner einmal für unsere Zulieferung und für unsere Absatzmärkte. Und dann ist sicherlich die USA ein weiterer sehr wichtiger Markt. Und es wird sich zeigen, wie schnell letztlich da auch der Einstieg in die Normalität wieder gelingen kann. Mag möglicherweise hier in Deutschland schneller gehen, als das in den USA der Fall ist, weil möglicherweise das menschliche Leid, das entsteht und damit auch das Unterbrechen der Wertschöpfungsketten dort vielleicht noch stärker zuschlagen kann als hierzulande.
Herr Stoffel, wie groß ist Ihr Vertrauen in die USA, in deren Firmen?
Ja, das deckt sich mit dem, was Herr Grömmling gesagt hat und was Sie einleitend gesagt haben. Das Gesundheitssystem ist privatisiert. Dass die Corona-Kranken jetzt eine passende Krankheitsgeld und Bezahlung im Krankheitsfall erhalten, soll ja jetzt verabschiedet werden mit dem Paket, was noch durch den Senat soll heute. Das ist aber eine wackelige Kiste und die USA stehen gerade deswegen auch vor noch größeren Herausforderungen als Europa. Sie haben auch relativ langsam reagiert auf die Krise. Sie haben sehr spät angefangen zu testen. Das bleibt also spannend, kann man sagen. Da klingt auch ja, eine große Befürchtung durch, dass das noch sehr hart werden kann in den USA.
Ich merke schon, wenn ich
Stelle, jetzt... Ja. An der Stelle zur Verknüpfung der Weltwirtschaften, was noch nicht so oft Thema ist. Herr Grömmeling sagt es ja, unser Haupthandelspartner, das sind die anderen Länder in Europa. USA kommen dann danach, China ist auch wichtig, sowohl auf gesundheitlicher Ebene, wie gehen wir weiter, was sind die nächsten Schritte, um eine Wiederausbreitung vielleicht zu verhindern, nachdem man das halbwegs hat eindämmen können, aber auch auf wirtschaftlicher Ebene, wie laufen die Wirtschaften wieder gemeinsam an. Was da im Moment fehlt, ist mein Eindruck, ist noch eine Absprache. Es bringt ja nichts, wenn Deutschland es schafft, den Virus einzudämmen. Wir langsam versuchen, wieder ein normales Leben zu führen. Aber in Frankreich, in der Schweiz und in Spanien, die sind vielleicht noch 2 Wochen dahinter. Man darf wieder frei reisen. Das, wie gesagt, wird auch noch mal eine Herausforderung, dass die Länder dann einen gemeinsamen Rhythmus finden. Wie kommen sie aus medizinischer Sicht wieder weiter? Und wie kommen sie auch wirtschaftlich gemeinsam wieder weiter? Es bringt, wie gesagt, nichts, wenn Deutschland sagt, alles wieder dufte. Wir schmeißen die Fabriken wieder an. Aber in den anderen Ländern gibt es noch nicht die Käufer oder die Zulieferer und so weiter. Also das ist auch eine Herausforderung, dass man da weltweit einen gemeinsamen Takt findet.
Das bringt uns als Gedanke jetzt wieder zurück an den Anfang der Sendung, wo wir ja gesagt haben, diese Krise ist ja eben auch die Stunde der Exekutive und die Exekutive ist derzeit überall national. Sie ist nicht europäisch. Die Europäische Union scheint mehr oder weniger ein Zaungast des Ganzen zu sein, möglicherweise auch ein Kollateralschaden. Es wird wieder über die Vergemeinschaftung von Schulden geredet. Es wird nicht über den Stabilität- und Wachstumspakt geredet, weil die Schuldengrenzen sind jetzt eh alle gerissen und werden sich auf lange Zeit nicht mehr einhalten können. Was kann uns dann Europa in dieser Krise sagen? Herr Grömmeling, Sie wollten gerade sich äußern.
Ja, ich wollte das unterstützen, was Herr Stoffel in der Runde mit eingebracht hat, dass wir doch anders als 2009 keinen internationalen Sprachraum haben, um diese Probleme zu adressieren. Das ist einmal das Problem, das letztlich von Seiten der Trump-Administration in die Welt getragen wurde. Protektionismus, das nationale Gegeneinander. Wir haben auch in Europa teilweise ein politisches Personal am Ruder, das im Prinzip nur das die eigenen 4 Wände sieht, und das macht es jetzt schwer, sich auch gemeinsam aufzustellen. Also ich sehe den Punkt genauso wie Herr Stoffel, dass es uns nichts nützt, wenn wir hier in Deutschland sagen, ja, wir bringen hier unsere eigenen Wertschöpfungsketten, unsere eigenen Produktionsprozesse in Fahrt. Nein, das ist es nicht. Deutschland ist hochgradig integriert in europäische Wertschöpfungsketten, und das ist auch gut so. Das ist gut so, das ist ein Ausdruck des wirtschaftlichen und auch politischen Miteinanderwollens. Das haben wir über Jahrzehnte auch wirtschaftlich vorangebracht, dass wir gemeinsam marschieren, dass wir uns gemeinsam wirtschaftlich aufstellen. Das wird teilweise politisch in Frage gestellt. Wenn man sich die europäische Einigungsgeschichte anschaut, dann waren es immer wieder auch Krisen, die dazu geführt haben, dass man nach der Krise den Schulterschluss, also einen engeren Schulterschluss hatte und gemeinsam wieder Projekte angegangen ist. Vielleicht ist da auch eine zarte Hoffnung in dieser Krise, dass man aus den Fehlern lernt, die auch in den letzten Jahren in Europa begangen wurde. Aber eine andere Baustelle ist sicherlich auch nationalistisch und Protektionismus und das protektionistische Personal in wichtigen großen Ländern der Welt einzufangen und auch hier wieder mit an den Tisch zu bekommen. Ich denke, die Erholung der Weltwirtschaft steht und fällt letztlich damit, sich auch politisch wieder an einen Tisch zu setzen und wieder ein Ziel in den Blick zu nehmen, und zwar das gesamte Weltwohl.
Wir sind hier in Baden-Baden, ja, nur 10 Minuten von der französischen Grenze entfernt. Und ich habe mich doch schon gewundert, mit welcher Leichtigkeit diese Grenze wieder zugemacht werden konnte und damit die Region Baden-Elsass praktisch zweigeteilt ist seit Corona. Herr Schmidt, teilen Sie den Optimismus von Herrn Grömmling, dass wir da gut wieder rausfinden und auch mit mehr Weisheit?
Ich sehe da Licht und Schatten. Also man sieht, die EU hat gehandelt, wenn es darum ging, die Staus an den Grenzen von den Lastwagen halbwegs schnell innerhalb von Tagen in den Griff zu bekommen, bevor es zu einer humanitären Krise wurde. Denn die Leute steckten ja zum Teil 24 Stunden in ihren Lastwagen fest. Aber es war mir zu wenig Entschlossenheit am Anfang der Krise. Jetzt vor 3-4 Wochen hätte man eigentlich schon auf dieser übergeordneten Ebene sehen müssen, was da heranrollt. Da sehe ich doch ein Defizit. Und wir haben ja doch gesehen, genau wie Sie gerade gesagt haben, ruckzuck sind die Grenzen dann wieder zu. In der Krise macht dann doch jede Nation wieder ihr eigenes Ding. Aber klar, Optimismus, ja doch, den würde ich teilen. Es ist eine Chance. Es ist tatsächlich das Risiko, dass jeder jetzt wieder sein eigenes Süppchen kocht und wir auch in wirtschaftlichen Differenzen in der EU kommen, die stärkere auseinanderstrebende Kräfte hat. Auch was zum Beispiel die osteuropäischen Länder betrifft, die ja übrigens auch gerne Hilfen von China annehmen. Da ist der Westen Europas doch etwas anders drauf. Und wichtig ist es, glaube ich, da einen Ausgleich zu schaffen und nicht eine erneute Spaltung, wie an der wir schon mal entlang geschrammt sind in der Euro-Schuldenkrise, ein weiteres Mal zu haben und zu riskieren. Ja. Dann könnte ich tatsächlich denken, dass noch weitere Nationen, so wie das Vereinigte Königreich, sagen, okay, von dieser EU will ich dann kein Mitglied mehr sein. Das Risiko gilt es zu vermeiden.
Absolut.
Ist der Euro in Gefahr? Denn wenn der Stabilitäts- und Wachstumspakt nicht mehr gilt, was ist dann mit der Stabilität unserer gemeinsamen Währung?
Ich glaube, da können wir immerhin noch auf die Europäische Zentralbank vertrauen. Jetzt im Moment, natürlich hat Frau Lagarde nicht zu Beginn der Krise besonders klug gehandelt, als sie sagte, sie sei nicht verantwortlich für die Stabilität italienischer Staatsanleihen. Da haben Leute natürlich mit Entsetzen reagiert und gesagt, das hat allein der eine Satz hat schon 87 Milliarden Euro gekostet. Dann ist sie aber um die Ecke gekommen mit diesem sehr umfangreichen Anleihekaufprogramm in der gleichen Größenordnung von 750 Milliarden. Das hat dann die Kapitalmärkte zumindest einen halben Nachmittag lang beruhigt, aber das fand ich zumindest ein politisch wichtiges Signal. Im Moment würde ich den Euro nicht ruckartig in Gefahr sehen, jedenfalls nicht, was die kurze Sicht betrifft. Aber wenn die Realwirtschaft tatsächlich auf Dauer Schaden nehmen und leiden sollte, dann ist das nicht ausgeschlossen aus meiner Sicht.
In jeder Krise liegen auch Chancen, heißt es, aber in jeder Krise gibt es halt Verlierer und Gewinner. Wer sind jetzt eigentlich die Krisengewinnler? Herr Stoffel, wer gewinnt in dieser Krise?
Ja, wenn man das ökonomisch betrachten möchte, im Moment wenige, ein paar Pharmaunternehmen, der Lebensmitteleinzelhandel, das war es aber auch fast schon. Die anderen haben es sehr, sehr schwer. In der Summe ist es ganz klar, das sieht man an den Berichten. Es gibt so viele Verlierer im Augenblick. Da ist die Zahl der Gewinner sehr, sehr klein.
Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die warnt ja jetzt schon vor einem Auseinanderbrechen der EU, aber auch vor einer Spaltung der Gesellschaft in Arme und Reiche. Könnte das die bittere Konsequenz von Corona sein? Diejenigen, die es schaffen, ihr Vermögen durch die Krise zu retten, die sind dann am Ende saturiert und alle anderen haben eben Pech gehabt. Was meinen Sie, Herr Schmidt?
Tja, es ist eine Spekulation, wer im Moment gewinnt. Also ich glaube, dass die Leute, die darauf setzen, dass es einen trennenden Charakter haben wird, diese ganze Krise, für alle Elemente, die in der Wirtschaft und in der Gesellschaft zusammenhalten, die sollten wir mal besser alle eines Besseren belehren oder vom Gegenteil überzeugen. Das Interessante daran ist ja wirklich, dass man schwer vorhersagen kann, was passiert, weil alle Akteure gleichzeitig betroffen sind. Die Privathaushalte, die Unternehmen, der Staat selbst. Also alle, die im Grunde an gemeinschaftlichen Zusammenwirken des Wirtschaftssystems teilnehmen, sind ruckartig, synchron auf Eis gelegt. Das gab es wirklich noch nie. Also an der Stelle sehe ich im Moment keine Krisengewinnler, denn das sind ja häufig Leute, die Sachen billig kaufen, teuer weiter verkaufen. Sehe ich im Moment nicht. Gibt es auch staatliches Handeln dagegen. Dann gibt es natürlich immer Finanzmarktspekulanten, aber die sind auch ein bisschen vorsichtig und würden keine fallenden Messer aufzufangen versuchen, um es mal so zu sagen. Also im Moment sehe ich eher Chancen als Risiken.
Und weil uns die Zeit vorbeiläuft oder zu Ende geht, war das jetzt auch schon das Schlusswort. Das war die Sendung Konkurs durch Corona, was hilft Wirtschaft und Finanzen. im SWR2-Forum diskutierten Alfred Schmidt, SWR-Hauptstadtkorrespondent in Berlin, Jan Stoffel, Finanzexperte der Stiftung Warentest und Professor Dr. Michael Grömmling vom IW Köln, dem Institut der deutschen Wirtschaft, Ihnen dreien. Vielen Dank für diese Diskussion, in der wir wie immer auf Sicht diskutiert haben. Anders geht ja die ganze Sache auch nicht. Am Mikrofon war Thomas Ihm und wenn Sie mögen, schauen Sie sich doch nochmal unser Internetangebot an, www.swr2.de.